Wenn man in ein neues Land aufbricht, dann ist es hilfreich, man hat eine Landkarte dabei. Eine Karte, die einen ein bisschen einen Aufschluss gibt und zeigt, in welche Richtung in diesem Land kann ich reisen, wohin kann ich unterwegs sein, welche Regionen, welche Sehenswürdigkeiten gibt es zu entdecken. Wenn wir miteinander Jesus nachfolgen wollen, in seinem Reich unterwegs sein wollen, dann ist es hilfreich, so etwas wie eine Landkarte zu haben. Eine Landkarte, die uns zeigt, so kann Nachfolge gelingen. In diesen Regionen, in diesen Richtungen kannst du dein Leben an Jesus orientieren, ihm nachfolgen. Karten vereinfachen immer. Karten sind nie die Realität. Karten sind immer Modelle. Ich weiß nicht, ob ihr diese ADAC-Touristenkarten kennt. Ich finde die immer klasse. Auf der Rückseite sind alle Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Aber wenn man sich auf die Straßen verlässt, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, um die Zusammenhänge hinzukriegen. Also Karten vereinfachen, aber trotzdem sind sie hilfreich. Ohne Karte kann man aufgeschmissen sein. Ich habe euch eine ganz einfache Karte mitgebracht, eine ganz einfache Karte zum Nachfolgen, zum mit Jesus unterwegs sein. Und diese Karte gibt drei Richtungen vor, drei Richtungen, in denen Nachfolge gelebt werden kann. Und die kommt aus der anglikanischen Kirche aus England und ist ganz einfach. Drei Richtungen, oben, innen, außen. Kann man sich auch gut merken. Oben, innen, außen. Die Beziehung zu Gott nach oben. Eine Richtung, in der wir Nachfolge leben können. Die Beziehung nach innen, hinein in die Gemeinschaft der Christen, sei es in Gemeinschaft oder Gemeinde, wie auch immer, da wo Christen zusammen sind. Und außen. Unsere Sendung in die Welt, unser Auftrag für die Welt, das, was wir weitergeben an andere. Und heute möchte ich mit euch zusammen oben anschauen. Die Beziehung zu Gott, ein Teil, eine Grundrichtung von Nachfolge. Fällt einem vielleicht nicht als allererstes ein, wenn man an Nachfolge denkt. Da denkt man vielleicht eher so an irgendwas ganz Konkretes, irgendwie eine Tat, jeden Tag eine gute Tat oder irgendwas in diese Richtung, aber doch nicht Beziehung zu Gott. Aber ich bin davon überzeugt, Nachfolge beginnt immer mit der Beziehung zu Gott. Jesus ruft uns zuallererst in eine Begegnung mit dem Vater. Mit dem Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. Und alles tun, alles konkrete Handeln erwächst aus dieser Beziehung heraus. Wenn diese Beziehung nicht in Ordnung ist, dann wird das Tun schnell zur Pflicht. Dann folge ich nach, weil ich es muss. Und nicht, weil ich es möchte oder gar, weil ich erkannt habe, dass es mit das Beste ist, was ich tun kann, um meinem Leben Sinn zu geben. Dann machen sich Missgunst und Unzufriedenheit breit. Glaube wird zur Qual. Nachfolge beginnt immer in der Nähe Gottes, am Herzen des Vaters. Und beeindruckend erzählt Jesus das und erklärt er das im Gleichnis von den zwei Brüdern. Und dieses Gleichnis von den zwei Brüdern oder den zwei Söhnen, das wird uns Katha jetzt vorlesen.
Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Da ist der jüngere Sohn und der wendet sich vom Vater ab. Und man kann viel darüber spekulieren, warum er das getan hat. War das Misstrauen oder war das Unzufriedenheit oder war es einfach dran, weil es manchmal dran ist, loszuziehen in die Welt, gerade wenn man selber gar nicht der Haupterbe ist, sondern nur der Zweitgeborene. Egal, was ihn motiviert hat, der Plan ging auf jeden Fall schief, denn am Ende hatte er nichts mehr, hat all sein Geld verprasst. Und sein älterer Bruder wird das sehr deutlich auf den Punkt bringen, er hat es mit Huren durchgebracht, so sagt er es knallhart. Und irgendwie scheint uns diese Situation dann ein bisschen weit weg. Also in der Regel würden wir wahrscheinlich sagen, naja, so ist das bei mir ja nicht. Also, oder vielleicht doch. Jeder von uns hat ein Erbe von Gott anvertraut bekommen. Jeder von uns hat sein Leben von Gott anvertraut bekommen. Sein Leben mit all den Möglichkeiten, mit dem ganzen Potenzial, das Gott in uns, in dich hineingelegt hat. Und zumindest ich kenne das, dass ich das manchmal das Gefühl habe, dieses Leben auch vor die Wand zu fahren. Beziehungen, die belastet sind, Menschen, die ich verletze, Dinge, die ich tue, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut sind und ich tue sie trotzdem und ich kann nicht sagen, ich will ja eigentlich nicht, doch manchmal will ich die sogar tun. Man muss nicht erst bei den Schweinen landen, um nachvollziehen zu können, wie es diesem Mann geht. Und als er nichts mehr hat, als er ganz unten ist, dann kommt es noch schlimmer. Es gibt eine Hungersnot und er muss die Schweine hüten. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Es scheint so, als würde Jesus in diesem Gleichnis wirklich alles geben, alles aufbieten, um die Situation dieses Mannes so schlimm wie möglich zu beschreiben und so abstoßend wie möglich zu beschreiben. Wir lesen das so darüber, wir sind nicht so weit weg von Vechta, von der Schweinezuchtregion und denken so, ja, Schweinehirten gibt es ja öfters. Aber für einen Juden, der das gehört hat, dem Jesus diese Geschichte erzählt hat, war das ein Schock. Schweine sind unreine Tiere und wer ein Schwein berührt, wird selber unrein. Das war das Denken damals, dass Unreinheit ansteckend ist. Schweine sind unrein und wenn du sie berührst, dann wirst du selber unrein, wirst ausgeschlossen vom Tempelkult, bist ausgeschlossen von der Gesellschaft, du bist außen vor. Und Und es geht dann weiter, wer dich wiederum berührt, der wird auch unrein. Unreinheit ist ansteckend und deswegen muss man Menschen, die unrein sind, ausgrenzen. Für diesen Jungen war das Urteil, ausgegrenzt zu werden für diesen Mann, ganz unten angekommen. Und ganz da unten, am tiefsten Punkt, erinnert er sich an den Vater und macht sich auf dem Weg nach Hause. Nicht als Sohn, das hat er vertan, aber als Knecht. Das war sicherlich keine leichte Entscheidung. Sich auf den Weg zu machen und Fehler einzugestehen, das fällt schwer. Immer schwingt die Sorge mit, wie der andere wohl reagiert. Wird er Verständnis haben oder wird er mich bloßstellen? Wird er mich runterputzen? Wird er mich vorführen, demütigen? Und es gibt Menschen, die neigen dazu, lieber ihre Fehler, ihre Krisen, ihre Probleme zu leugnen, selbst wenn das bedeutet, in ihnen gefangen zu bleiben, weil sie Angst davor haben, wie der andere reagiert. Was passiert, wenn es rauskommt? Daher habe ich wirklich großen Respekt vor diesem Schritt und vor diesem Gang, zurück zum Vater zu gehen und sich dem auszusetzen. Da ist ja also der runtergerockte, nach Schwein stinkende Sohn, er macht sich auf den Weg. Nochmal, ein absolutes No-Go, er ist unrein und wer ihn berührt, ist unrein. Und dann kommt es zu dieser bewegenden Begegnung. Als ihn der Vater vom Weiten sah, lief er dem Sohn voller Mitleid entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Für mich ist das die Schlüsselszene in diesem Text. Der Vater sagt nicht, nun besser dich mal. Nun zeig mal, dass du es auch anders kannst. Jetzt streng dich aber mal an. Und er macht auch keine Vorwürfe. Er stellt ihn nicht bloß, er putzt ihn nicht runter. Wie konntest du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Wie konntest du uns das nur antun? War doch klar, dass das nichts wird. Hätte ich dir vorher sagen können, du Versager. All das sagt der Vater nicht, nichts davon, sondern er nimmt den dreckigen, stinkenden Jungen in die Arme. Bevor der überhaupt die Chance hat, den Mund aufzumachen, bevor er sagen kann, was er überhaupt will, hat der Vater ihn in die Arme genommen. In dem Denken der Menschen damals hat der Vater sich infiziert. Ja, nichts mehr mit Hygiene, angesteckt, unrein geworden. Aber das stimmt nicht. Nicht Unreinheit ist ansteckend, sondern die Liebe des Vaters ist ansteckend. Denn in den Armen des Vaters, in der Liebe des Vaters, da öffnet der Junge endlich sein Herz und schüttet es aus und sagt, was gewesen ist. Nicht Unreinheit steckt an, sondern die Liebe des Vaters. Das ist Nachfolge, eine Richtung von Nachfolge. In den Armen des Vaters das Herz ausschütten. Bei ihm in Sicherheit mein Herz in Ordnung bringen, Herzenshygiene bewerkstelligen, schauen, was nicht in Ordnung ist und es dem Vater nennen. Nachfolge heißt immer wieder zum Vater kommen, egal was war. Immer wieder in seine Arme flüchten, das Herz ausschütten, Lasten ablegen, bei ihm sein. Wie wichtig das ist, sehen wir am zweiten Sohn. Auf den ersten Blick ist das ja der Gute. Der ist zu Hause geblieben im elterlichen Betrieb. Aber obwohl er körperlich da war, war er von seinem Herzen meilenweit entfernt. Das Leben im Vaterhaus, das war für ihn nur Mühe und Qual, war Leistung. Nicht Liebe, sondern Pflichterfüllung. Und dann der dauernde Hunger nach Anerkennung vom Vater. Er hat kein Verständnis für das, was dem Vater am Herzen liegt. Und irgendwie sitzt da ein tiefes Misstrauen in ihm drin. Alte Enttäuschungen, Verletzungen, die nicht aufgearbeitet wurden. Da lebt einer ganz nah beim Vater und kennt ihn nicht. Und das gibt's bis heute. Glaube, der mit Leistung verwechselt wird, Nachfolge als Pflichterfüllung, Gottesdienstbesuch als Gewohnheit, Frömmigkeit als leeres Ritual. Man kann mit Gott Wand an Wand leben und geht trotzdem nicht durch die Tür ins andere Zimmer hinein. Ich finde spannend, dass der Vater beiden Söhnen entgegengeht. Er lässt keinen von beiden draußen stehen. Dem einen läuft er entgegen und als der andere draußen schmollend steht und nicht hereinkommen will, geht er heraus zu ihm und redet mit ihm, sucht das Gespräch. Der Vater kommt zu beiden und er lädt beide ein, weil beide es brauchen. Beide brauchen Umkehr, brauchen einen neuen Anfang. Und dann endet diese Geschichte und sie endet irgendwie nicht befriedigend. Ich würde jetzt gerne hören, und der ältere Sohn ging in sich und sagte, oh ja, Vater, du hast recht. Wie konnte ich nur, verzeih, ich komme mit rein. Und dann liegen sich Vater und beide Söhne in den Armen und feiern miteinander. Das erzählt Jesus aber nicht. Jesus bricht die Geschichte an dieser Stelle ab. Der Vater lädt ein und dann kommt nichts mehr. Und die Hörer und wir bleiben alleine mit diesem Ende. Und es ist so, wenn Jesus seine Hörer damals und uns heute fragt, so, was machst du jetzt damit? Was würdest du denn tun an seiner Stelle? Wie würdest du dich verhalten? Wie verhältst du dich? Zeige ich noch ein paar Bilder. Stinkst du vielleicht gerade nach Schweinestall und bist froh, wenn es niemand mitbekommt? Glaubst du, dann Gott seine Liebe und lässt du dich von ihm in die Arme nehmen? Traust du dich bei ihm, dein Herz auszuschütten, den Ballast endlich loszuwerden? Oder stehst du missmütig vor der Tür, voller Groll und Unzufriedenheit, weil die Dinge nicht so sind, wie du sie dir vorstellst, weil dein Misstrauen gegenüber Gott so groß ist? Lässt du dich einladen? Wagst du einen neuen Anfang? Folgst du dem Vater zum Fest? Nachfolge ist zuallererst immer Begegnung mit dem Vater. Die Einladung Gottes. Der Vater, der mit offenen Armen da steht und dich in seine Arme nehmen möchte, egal wie es dir gerade geht und in welcher Situation du gerade bist. Wir dürfen kommen, angstfrei, getrost, geliebt. Schutt abladen, Misstrauen überwinden und ihm begegnen. Gottes Herz ist der Ort, zu dem wir berufen sind. Ist der Ort, an dem wir sein sollen. Ist der Ort der Sehnsucht Gottes nach uns. Amen.